Ja, wir hatten letztes Mal gesehen, dass das überhaupt nicht so selbstverständlich ist in der jüdischen Auslegung von Levitikus 19, wer der Nächste, wer der Ger ist. Und auch wenn deutsche Rabbiner des 19., 20. Jahrhunderts sehr Wert darauf gelegt haben, zu sagen, der Nächste ist natürlich jeder Mensch, weil alle im Gottes Ebenbild erschaffen ist, ist das in der Tradition durchaus nicht unbedingt so. Und auch vom Wortsinn des Textes macht es ja auch Sinn zu fragen, wenn ich einmal das Gebot der Liebe des Nächsten habe oder dann noch ein Gebot der Liebe des Ger habe, macht es eigentlich keinen Sinn, dass im Nächsten alle Menschen eingeschlossen sind, denn sonst müsste ich ja nicht noch ein weiteres Gebot haben. Und unser zweiter Schritt war eben die Frage, wer der Ger ist. Und da kam die für Sie vermutlich überraschende traditionelle jüdische Interpretation zu sagen, dass im Normalfall der Ger als ein Konvertit zum Judentum gesehen wird. Und das ja teilweise auch überhaupt nicht nach der Wortbedeutung des Textes passt. Und es dann immer eben doch auch einige Möglichkeiten gibt, den Ger als einen sogenannten Ger-Toschav zu verstehen. Und das ist eigentlich das, was für unseren Kontext relevant ist. Denn Konvertiten sozusagen, sie gehören ja zum jüdischen Volk dazu und damit gehört alles, was den jüdischen Nächsten betrifft, gilt auch für die Konvertiten. Und spannend wird eben die Frage, wer ist der Ger Toschav? Und ja, dazu habe ich noch einen weiteren Text von Yaakov Nagen, den wir ja auch schon letztes Mal hatten. Auch aus dem Buch von 2025 mit der Frage, wer ist ein Ger Toschav in dieser Zeit? Also eigentlich ist es Yaakov Nagen wichtig zu sagen, dass man die heutigen Minderheiten, religiösen Minderheiten, die in Israel leben, als Ger Toschav definieren kann. Und er macht das eben mit dem Rückblick auf die jüdische Tradition, die jüdische Auslegung. Und ja, sozusagen nebenbei können wir an diesem Beispiel auch sehen, wie werden denn heutige aktuelle halachische Entscheidungen gefällt? Wie geht man mit den Quellen um? Welche Quellen sind wichtig? Und wie kann man sie eventuell neu interpretieren? Also er fängt an mit einem Text aus dem babylonischen Talmud und das ist eigentlich auch eben das Klassische, wie man eine Frage angeht, was der Talmud dazu sagt, der ja eben die schriftliche Niederlegung der mündlichen Tora ist, durch deren Linse die biblischen Vorschriften interpretiert werden. Und da haben wir diesen Text. Im babylonischen Talmud, Traktat Avodah Zarah, also das ist Götzendienst, eigentlich heißt es Fremderdienst. Das Wort Sar ist das Fremde. Also 64b erscheint eine Baraita, also ein Text, der älter ist als der Talmud, der aus der Zeit der Mishnah Anfang des 3. Jahrhunderts stammt, aber nicht in die Mishnah eingegangen ist. Erscheint also eine Baraita, in der sich drei Ansichten hinsichtlich der Gebote, zu deren Einhaltung ein Ger Toschav verpflichtet ist, finden. Sie erwiderten, wer ist ein Ger Toschav? Jeder, der vor drei Chaverim auf sich genommen hat, keinen Götzendienst auszuüben, Worte Rabbi Meirs. Und die Weisen sagen, jeder, der die sieben Gebote, die die Kinder Noachs auf sich genommen haben, auf sich genommen hat. Die sieben Gebote werden wir gleich im Detail sehen, welche das sind. Andere sagen, diese sind nicht in den Begriff Ger Toschav eingeschlossen, sondern wer ist ein Ger Toschav? Ein Ger, der Kadaver ist, der auf sich genommen hat, alle Gebote, die in der Tora genannt werden, einzuhalten, außer dem Verbot von Kadavern. Ja, das steht vermutlich hinter der Verse in Deuteronomium 14,21, das ist in der Fußnote, wo es heißt, esst keinerlei Kadaver, also das gilt für Israeliten, dem Ger, der in deinen Toren ist, gib ihn, also dem ist es erlaubt, ihn zu essen, und er wird ihn essen, oder verkaufe ihn an einen Fremden, Nochri. Also dem Ger wird dann auch eben interpretiert, gibt man es umsonst, während es man dem Fremden, dem Nochri, verkauft. Ja, das sind die drei Möglichkeiten, die gebracht werden. Und hier jetzt noch einige Erläuterungen dazu. Nach der Ansicht von Rabbi Meir gibt es nur ein Verhalten, das einen Menschen daran hindert, Ger Toschav zu sein. Götzendienst. Die Position von Rabbi Meir ergibt sich aus dem Wortsinn der Schrift hinsichtlich der sieben Völker, der Gott Götzendienst übenden Nationen, die zu vertreiben dem Volk Israel beim Betreten des Landes befohlen wurde. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen, damit sie dich nicht zur Sünde an mir veranlassen, dass du ihren Göttern dienst, dass es dir zur Falle sein wird. Exodus 23, 33. Nach Rabbi Meir ist Gerto Schaf jeder Mensch, der im Land Israel lebt. Aber um in ihm zu leben, muss man sich des Götzendienstes enthalten, der die geistliche Stufe des Volkes Israel gefährdet. Seiner Meinung nach ist der Mensch also Ger von seiner Existenz her. Aber er muss sich des Götzendienstes enthalten, der ihn seinen natürlichen Stand verlieren lässt. Die Weisen geben sich nicht mit der Enthaltung von Götzendienst zufrieden, sondern fordern die Einhaltung aller 7 Gebote, auf die die Kinder Noachs verpflichtet sind. Wie bei Rabbi Meir gibt es hier auch nach ihrer Auslegung keine Forderung, die mit dem Land Israel, dem Volk Israel oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Form verbunden ist. Denn die 7 Gebote sind grundlegende Verpflichtungen jedes Menschen als Menschen. Wie ich in dem Buch, und sein Name ist einer, ausführlich dargelegt habe, ist die Bedeutung dieser Gebote keine religiöse Identität. Und de facto gibt es in ihnen keine Forderung eines positiven Handelns hinsichtlich des Heiligen, gepriesen sei er, oder hinsichtlich eines anderen Menschen, sondern die Forderung, sich einer Verletzung des Raumes zu enthalten. 2 der Gebote verhindern Verletzung im göttlichen Raum. Und jetzt beginnt die Aufzählung der 7 noachitischen Gebote. Also im göttlichen Raum die Verbote von Götzendienst und Lästerung, also Lästerung des Namens Gottes. 2 verhindern Verletzung des Menschen, die Verbote von Unzucht und Blutvergießen. 2 die Verletzung von Eigentum, das Verbot von Raub und das Gebot der Aufstellung von Richtern. Und das 7. verhindert Verletzung im Bereich der Tiere und falschen Kontakt mit ihnen. Das Verbot des Gliedes eines lebenden Tieres. Das heißt, man darf einem Tier nicht irgendetwas aus dem Körper reißen und es verzehren. Wo auch immer man auf die Idee gekommen ist, dass das relevant sein könnte. Ein Gerto-Schaf ist ein Ger, der innerhalb der Ansiedlungen Israels leben möchte, de facto den Raum mit den dort Wohnenden teilen möchte. Und daher muss sichergestellt werden, dass er ihn nicht verletzen wird. Es scheint, dass die Auslegung der Weisen eine Erweiterung des Grundprinzips von Rabbi Meir ist. Es gibt keine positive Forderung an den Gerto-Schaf, sondern die Forderung, sich einer Verletzung des Raumes zu enthalten. Dies ist ein Status, den der Mensch auf natürliche Weise bekommt. Und er muss nur darauf achten, sich ihm nicht unwürdig zu erweisen und ihn nicht zu verlieren. Die dritte Ansicht in der Baraita erscheint in den Druckausgaben unter dem Namen Andere. Aber in manchen Handschriften des Talmud und Zitaten bei den Rishonim, das sind die rabbinischen Ausleger der nachtalmudischen Zeit bis zum 16. Jahrhundert, und im Traktat Gerim, erscheint diese Ansicht als die von Rabbi Juda, und als solche werden wir sie von jetzt an ansehen. Im Gegensatz zu der Auslegung Rabbi Meirs und der Weisen ist nach Rabbi Juda Gerto Schaf ein Status, den man gewinnen muss, in den man treten muss. Dies wird deutlich in dem Argument, das Rabbi Juda den Auslegungen seiner Vorgänger entgegenhält. Diese sind nicht in den Begriff Gerto Schaf eingeschlossen. Die Forderungen, die sie erheben, Enthaltung von Götzendienst oder Einhaltung der 7 noachitischen Gebote, gelten für alle Nichtjuden und reichen nicht aus, einem Menschen einen neuen Status zu verleihen, sodass man über ihn sagen könnte, er ist einem Neugeborenen ähnlich. Da im Laufe der Generationen in dieser Angelegenheit nicht wie Rabbi Juda entschieden wurde, gründet sich die wesentliche Definition des Status des Gerto Schaf auf die Auffassung der Weisen und Rabbi Meirs. Viele der frühen Poskim, das ist also der Fachbegriff für die Rabbiner, die die Halacha entscheiden, und Ausleger folgten Rabbi Meir und entschieden, dass man, um Gerto Schaf zu sein, sich damit begnügen kann, sich des Götzendienstes zu enthalten, während die späteren Poskim eher wie die Weisen entschieden. Ein Gerto Schaf muss gerade alle 7 noachitischen Gebote auf sich nehmen. Ja, machen wir vielleicht hier erstmal einen Einschnitt. Das ist der Grundtext sozusagen unseres für unsere Diskussion, dass man überhaupt ja Verständnisfragen überzeugt, die Interpretation, die gegeben wird von dem talmudischen Text. Brigitte.
Ja, ich finde, dass das sehr überzeugend ist, dass sich die Paskim, sich dieser Auffassung von dem Rabbi Meir angeschlossen haben, weil die sieben noachidischen Gebote sind ja auch für uns sozusagen weiter maßgeblich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo die Muslime sich da unterscheiden würden im Wesentlichen. Von daher, also ich kann diese Auffassung gut akzeptieren und nachvollziehen.
Ja, das Problem, das sich in gewisser Weise stellt, ist, weil eben alle zu den noachidischen Geboten verpflichtet sind, was ist dann das Besondere an dem Ghetto Schaf sozusagen? Das muss man dann noch rausholen. Und so ein bisschen kommt hier eben die Tendenz zum Ausdruck, dass es sich eben um jemanden handelt, der unter Juden leben möchte oder im Land Israel leben möchte, dass das spezifisch ist, was ja auch in dem Wort
Genau.
Tusha, eigentlich Einwohner, liegt dann. Ja, und der Talmud natürlich hat noch keine Muslime im Blick, denn der Talmud ist abgeschlossen vor Entstehung des Islam, aber natürlich auch die spätere Diskussion, wie wir sehen werden, hat da überhaupt keine Frage, dass der Islam sowohl keinen Götzendienst bedeutet, als auch die noachidischen Gebote einhält.
Aber das ist nicht das, was heute der Staat Israel praktiziert.
Hinsichtlich der Muslime. Also sozusagen, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, also auch von radikaleren Siedler-Rabbinern, die behaupten, dass die Muslime, weil sie nicht die noachidischen Gebote einhalten oder weil sie Götzendiener sind, dass sie deswegen nicht im Land leben können. Sondern es ist auf eine andere Ebene übergegangen, ob sie bereit sind, die israelische Souveränität anzuerkennen. Letztlich, das ist ein Argument, das die traditionelle Diskussion gar nicht kennt. Das werden wir noch gegen Ende des Artikels sehen, dass da neue Aspekte aufgrund des Konflikts eigentlich reingekommen sind, während eben nach der Definition, die wir im Moment haben, besteht überhaupt kein Problem.
Ja, aber ich kann mich ja nicht einfach dazu entscheiden, unter Juden in Israel leben zu wollen, wenn ich nicht Jude bin. Also das gilt ja dann heute nicht.
Ja, das ist auch so ein bisschen. Was vielleicht überhaupt die ganze Diskussion auf die heutige Lage schwierig macht. Es ist ja nicht so, dass die Minderheiten in Israel in den Staat gekommen sind, um in ihm zu leben, sondern sie waren da
Waren
und der
schon
Staat
da.
ist entstanden und sie haben sich unter einer jüdischen Herrschaft wiedergefunden. Das ist auch eine Sache, die man vielleicht sehen müsste, wer hier sozusagen vorher da war und ob das eine Rolle spielt. Ist auch nicht, aber da geht Yaakov Nagen überhaupt nicht drauf ein. Also es gibt auch gewisse Dinge, von denen er glaube, die er, glaube ich, bewusst auch ignorieren möchte dabei. Co. Klappt, ja.
Ja, sorry, ja. Wir reden jetzt immer über, was mit Israel ist oder den Staat, aber ich habe selber schon mal ein Wochenende über die sieben noachidischen Gebote und das wird auch die Frage, wie viel sind eigentlich die noachidischen Gebote? Die Diskussion besteht auch, soweit ich aus dem Buch, was ich damals von einem Herrn Müller, glaube ich, noch immer habe. Aber gut, was ich sagen wollte, ist eigentlich von außerhalb der jüdischen Volk, ja, wer alle, die noachidische Gebote tun, sind ein Tzaddik, habe ich damals auch ein bisschen verstanden. Also, dann habe ich immer gesagt, jemand, also, die auf den Neuguinea wohnt oder in den noch in Brasilien, die sind auch, wenn die noachidische Gebote sind, sind die alle Tzaddik. Und das
Ja,
habe
das
ich
werden
jetzt
wir auch gleich in den
als.
Folgetexten noch sehen, dass das im Grunde
Ja.
genommen für jeden Menschen reicht. Da ist nicht
Ja.
mehr erforderlich.
Ja. Und weil wir als Kolonialisten sehr viel ja, Gewalt und so alles gebraucht haben, ne, um uns zu verteidigen und oder unseren Sinnen, unsere Macht durchzusetzen, ist das in diese alte Länder, wo Papua-Neuguinea oder so ist, nicht so. Die gehen so nicht miteinander um, habe ich von Historici verstanden. Also darum finde ich, nenne ich gerne immer diese Völker.
Ja, wo du gerade schon auf diese Völker und den Kolonialismus eingehst, die Parallele zu christlicher Theologie wollte ich da sowieso ziehen. Wir haben in der scholastischen Theologie in der frühen Neuzeit, als eben der amerikanische Kontinent entdeckt wurde, da fangen die Theologen an, sich zu fragen, ja, was ist denn überhaupt gegenüber den Barbaren, wie sie dann die, und muss man die bekehren, darf man die bekehren, und welche Rechte haben die? Also da ist völlig klar, dass man, also sie sagen schon, die Nächstenliebe gilt für alle, aber trotzdem sind das unterschiedliche Kategorien von Menschen, die da sind. Da ist auch sehr schwer, sozusagen, man hat plötzlich eine Welt erkennt, von der, entdeckt, von deren Existenz man nichts wusste. Da sind Leute, die natürlich nie was von der Bibel, von Christentum gehört haben. Wie geht man jetzt mit denen um? Und das sind seitenlange Traktate, die die da machen, um zu überlegen, welche Rechte haben diese Menschen, welche Rechte haben wir an denen was zu tun, welche Rechte haben die spanischen Könige, Souveränität über Amerika zu haben. Also das ist mit enormen Details wird das auch behandelt. Und parallel dazu kommt auch die Frage, was ist mit den Sarazenen, wie sie dann meist in den lateinischen Traktaten, also die Muslime genannt werden, die eben auch schon als Ungläubige gelten. Das ist auch eine Frage, was macht man mit denen? Dann gibt es noch die Ketzer. Also zumindest die scholastische Theologie ist auch voll von unterschiedlichen Definitionen, welche Sorten von Menschen es gibt und versucht da die Rechte jedem gegenüber festzulegen. Vielleicht sehen wir es noch ein bisschen, wir wollen ja auch noch über den Feind sprechen und sich auch ein bisschen über das Kriegsrecht, da kann man das ganz gut bei diesen Scholastikern sehen. Es ist nämlich nicht dasselbe, ob man gegen einen Christ oder gegen einen Muslim oder gegen einen Barbaren Krieg führt. Das macht auch nochmal Unterschiede. Also wenn, von daher so merkwürdig, dass vielleicht jetzt diese jüdischen Interpretationen klingen werden. Es gibt durchaus in der christlichen Theologie früherer Zeiten eine Menge Parallelen dazu, die heute eben im normaler christlicher Verkündigung gar nicht mehr so bewusst sind, denke ich. Aber das sind schon Dinge, die da sind und die man auch zumindest als Theologiegeschichte hat, sodass das auch vor dem Hintergrund eben vielleicht gar nicht so merkwürdig aussehen muss, wie sich Juden mit diesem Thema befasst haben.
Aber die Kolonialstaaten haben sich das bis in den 20. Jahrhundert praktiziert, meine Meinung.
Ja, und es war ja auch, zum Beispiel, wenn die Buren in Südafrika konnten definieren, dass die Schwarzen andere Rechte haben und keine vollen Menschenrechte haben. Und
Zum
auch in den
Beispiel.
USA konnte man bis gar nicht vor so langer Zeit schwarzen Menschen das Wahlrecht enthalten. Also da unterstanden theologische Konzeptionen, wer denn nun wirklich ein vollständiger Mensch manchen Kreisen noch weiter rumgeistert. Ja, aber ge gehen wir mal zurück zu unserer jüdischen Interpretation in spätere Zeiten. Ja, der Text von Yaakov Nagen geht weiter. Im Talmud steht nicht, dass ein Gericht nötig ist, sondern drei Chaverim. Maimonides, und der ist natürlich eine zentrale halachische Autorität für diese Fragen, er hat tatsächlich als Halacha festgelegt, dass ein Gertuschaf kein Gericht benötigt. Wer ist ein Gertuschaf? Dies ist ein Nichtjude, also Goy, was eigentlich im biblischen Hebräisch einfach ein Volk ist und ein Begriff, der auch auf Israel angewandt werden kann, aber eben im Laufe der Jahrhunderte ist das zur Bezeichnung und oft auch mit negativ aufgeladen für einen Nichtjuden geworden. Also dies ist ein Nichtjude, der auf sich genommen hat, keinen Götzendienst auszuüben, zusammen mit den übrigen Geboten, die den Kindern Noachs befohlen wurden, und sich nicht hat beschneiden lassen und nicht untergetaucht ist, also in der Mikwe im Ritualbad als Zeichen dafür, dass er zum Judentum konvertiert. Und er gehört zu den Frommen der Nationen der Welt. Chassidei Umot HaOlam, das ist ähnlich wie Kor vorhin sagte, eben, dass die für die noachitischen Gebote einhält, eigentlich als Gerechter gilt und der auch Anteil an der kommenden Welt hat, wie es formuliert hat. Und warum wird er Toshav, Einwohner, genannt? Weil es uns erlaubt ist, ihn unter uns im Land Israel wohnen zu lassen. Das ist in seinen Halachot über die Zugangsverbote, also wer nicht mit wem was zu tun haben darf, zu sein. Im Gegensatz zu den Auslegungen, die wir bisher sahen, formuliert Ramban, der auch oft gegen Maimonides' Position geht, die Bedingungen für die Annahme eines Gertoschaf als Annahme vor einem jüdischen Gericht. Ebenso präzisiert er den Unterschied zwischen einem Kind Noachs und einem Gertoschaf. Wisse, dass ein Kind Noachs an jeder Stelle, wo es erwähnt wird, ein Gertoschaf ist. Nur, dass ein Kind Noachs jemand ist, der die noachitischen Gebote wie erforderlich seinen Gefährten gegenüber einhält. Und ein Gertoschaf jemand ist, der vor ein jüdisches Gericht gekommen ist und diese Gebote vor ihm auf sich genommen hat. Denn da er sie vor uns auf sich genommen hat, hat die Tora seinetwegen mehr ermahnt als gegenüber den übrigen Kindern Noachs, die sie nicht auf sich genommen haben, da er es mit ihnen, also mit den Geboten, genauer nimmt. Und ein Goy ist an jeder Stelle, wo er erwähnt wird, ein Kind Noachs, bei dem nicht sicher ist, ob er die noachitischen Gebote einhält oder nicht. Und es ist anzunehmen, dass die meisten sie nicht einhalten, und daher werden sie so behandelt, dass in ihrer Hinsicht ein Zweifel besteht. Manche verstanden diese Worte so, dass nach Rambans Ansicht eine Annahme vor drei Richtern für den Status notwendig sei und zu dem Prozess der Konversion parallel ist. Die Annahme vor einem Gericht ist eine Art Verleihung eines neuen Status eines Juden der Hälfte nach oder eines teilweisen Konvertiten. Also das sind Begriffe, die er selber sozusagen geschaffen hat. Aber es lässt sich auch eine andere Lektüre der Worte Rambans vorschlagen, nach der auch für ihn die Annahme vor einem Gericht vor allem ein Mittel zur Klärung der Realität und zur Erklärung einer Verpflichtung ist und nicht eine Handlung des Gerichts, die einen teilweisen Zutritt in die Gemeinde Israels bedeutet. Es ist bei den Worten Rambans darauf zu achten, dass das Ergebnis der Annahme vor einem Gericht ein genaueres Einhalten der Gebote ist, da er es mit ihnen genauer nimmt. Der Unterschied zwischen einem Kind Noachs und einem Gertoschaf liegt in dem Ausmaß des Genaunehmens. Demgegenüber ist von einem gewöhnlichen Goy, der die Gebote nicht vor einem Gericht auf sich genommen hat, tatsächlich zu erwarten, dass er sich seinen Gefährten gegenüber anständig verhält, aber es scheint, dass dies ein natürliches Verhalten ist und es besteht Zweifel, ob er es wirklich mit den sieben Geboten genau nimmt. So gut wie alle Rishonim sehen in der Annahme vor dem Gericht keine einer Konversion ähnliche Handlung oder einen Akt des Gerichts, sondern eine Sicherstellung, dass der Gertoschaf tatsächlich eine Verpflichtung auf die sieben Gebote zeigt und sie einhält, aufgrund der verbreiteten Realität des Heidentums. Diese Worte haben enorme Bedeutung hinsichtlich des Verhältnisses zu den Angehörigen der monotheistischen Religionen, die in den Anforderungen an ihre Gläubigen die Grundlagen der noachitischen Gebote einschließen. Hinsichtlich eines Menschen, der zu einer solchen Religion gehört, scheinen die Bedingungen zu existieren, ihn als Gertoschaf anzusehen, einschließlich der Notwendigkeit der Annahme und Verpflichtung, denn sie sind de facto Teil der Verpflichtung dieses Menschen auf die Religion, der er angehört. Eine Verpflichtung, die mindestens dieselbe Gültigkeit hat wie eine Erklärung vor drei Chaverim, Zeugen oder selbst einem Gericht. Zur Zeit unserer weisen seligen Angedenkens, als die Welt im Wesentlichen heidnisch war, spielte die Religionszugehörigkeit in den Erwägungen bei der halachischen Entscheidung keine Rolle. Auf die Forderung der ausdrücklichen Annahme vor Dreien, bei der der Goy sich als jemand erklärte, der die noachitischen Gebote einhält und damit Gerto scharf ist, konnte nicht verzichtet werden. Aber im Verlauf der Generationen wurde die Religionszugehörigkeit relevant. Unter den Rishonim lässt sich Menachem Hameiri, provenzalischer Rabbiner, ein herausragendes Beispiel für die Umsetzung dieses gedanklichen Prozesses sehen. Für alle, die die sieben Gebote in den Händen halten, gilt bei uns dasselbe Recht wie für uns. Und es gibt im Recht keine Begünstigung für uns ihnen gegenüber. Und von jetzt an ist es nicht nötig zu sagen, dass es ebenso ist mit den Nationen, die auf den Wegen des Rechts und der Gebräuche eingezäunt sind. Und damit meint er natürlich die Christen und was für ihn einfach von seinem Wohnraum her weniger aktuell war, vermutlich auch die Muslime. Einen weiteren, noch genauere Stellungnahme sehen wir dann im 19. Jahrhundert bei Rabbi Zvi Hirsch Chajut aus Galizien. Die Christen, die an das Recht und die Tora vom Himmel, an die Existenz des Ewigen, an die Vergeltung in der kommenden Welt und die übrigen Prinzipien und Grundlagen des Glaubens glauben, gelten bei uns zweifellos als Gerto scharf. Und diejenigen, die die sieben Gebote einhalten, die ihnen von dem Ewigen durch Mose befohlen wurden, sind wie die Frommen der Nationen der Welt, und sie haben Anteil an der kommenden Welt. Und auch die Christen halten die sieben Gebote ein und glauben an die Tora Moses, dass sie vom Ewigen zu Mose kam. Und die sieben Gebote sind im Allgemeinen natürliche Gebote, nach denen auch die Christen und die Ismaeliten, also eben die Muslime, die nach der Tradition von Ismael, dem Sohn Abrahams, abstammen, an ihren Rechtsstätten richten. Und ebenso sind die Ismaeliten keine Götzendiener und nehmen es auch genau mit den sieben Geboten. Und jeder, der die sieben Gebote einhält, weil sie in der Tora vom Ewigen durch Mose befohlen wurden, ist bei uns ein Gerto scharf. Wir haben gesehen, dass einige der Acharonim, also das sind die späteren Ausleger ab dem 16. Jahrhundert, ausdrücklich die Richtungen übernehmen, die wir bei der Untersuchung der Worte der Rishonim vorgelegt haben. Das heißt, dass die Angehörigen von Religionen, die zur Einhaltung der sieben noachitischen Gebote verpflichten, den Status des Gerto scharf haben, ohne dass ein ausdrücklicher Prozess der Annahme nötig wäre. Diese Folgerung hat wichtige Auswirkungen hinsichtlich der Möglichkeit, die Minderheiten heute im Staat Israel als Gerim Toshavim anzusehen, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Religionen, die als die sieben noachitischen Gebote einhaltend gelten. Die überwiegende Mehrheit der nichtjüdischen Einwohner, die im Staat Israel leben, sind Muslime, Christen oder Drusen. All diese Religionen enthalten unter anderem eine Verpflichtung auf die sieben noachitischen Gebote. Und jetzt kommt, was wir gerade schon angesprochen haben, dass es so einfach dann eben doch nicht ist. Infolge des israelisch-palästinensischen Konflikts und der Sicherheitssituation in Israel wird die Diskussion um den Status der Minderheiten in gewissen Kreisen auch mit der Frage verbunden, ob der Status als Gerto Schaf von der Einstellung zum Staat abhängig ist. Vergleiche dazu der Artikel von Avi Pikar, der Status des Nichtjuden, des Nochri, im Staat Israel in den halachischen Entscheidungen der Rabbiner des religiösen Zionismus, der die Situation so zusammenfasst: Die Angehörigen der Generation der Staatsgründung formulierten halachische Prozesse, die die Verleihung vollständiger gleicher Rechte an Nichtjuden, die Staatsbürger sind, ermöglichten. In ihrer Sicht ist die Frage des Status der Nichtjuden im Staat Israel wesentlich eine religiöse Frage, die mit der religiösen Definition der Nichtjuden als Götzendiener oder als solche, die keine Götzendiener sind, verbunden ist. Die Angehörigen der jungen Generation, deren Gedenken von Rabbi Zvi Yehuda Kuk, dem Rahmen der geistige Vater der Siedlerbewegung ist, und der Ideologie von Gush Emunim geprägt wurde, befassen sich mit der Frage des nationalen Status der Araber in Israel und mit dem nationalen Kampf um das Land. Und sie vertreten eine halachische Richtung, die Nichtjuden Rechtsgleichheit versagt. Es besteht kein Zweifel, dass es in einem geordneten Staat die Möglichkeit, das Recht durchzusetzen, geben muss. Darunter die Fähigkeit, gegen Gesetzesbrecher vorzugehen und dass er die Möglichkeit haben muss, sich vor Bedrohungen seiner Sicherheit von innen und außen zu schützen. Aber, wie Rabbiner Amnon Sugarman be bemerkt, wir finden an keiner Stelle bei den Poskim, dass es eine Bedingung gäbe, dass sie uns lieben und unsere Herrschaft wollen müssen. Es reicht uns, dass sie sich sogar nur gezwungenermaßen mit unserer Herrschaft abfinden. Ja, soweit der Text von Jakob Nagin. Methodisch sehen wir ja hier eben auch nochmal wieder bei seiner halachischen Entscheidungsfindung, nachdem man die Talmudstelle untersucht hat, geht man eigentlich die wichtigen rabbinischen Autoritäten durch und versucht sozusagen möglichst viele zu finden, die eine Meinung vertreten, zu der man eben kommen möchte. Und es ist eben auch in der orthodoxen Auffassung wichtig, eine gewisse Traditionslinie von einer Meinung zu haben. Man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt was Neues. Man kann schon sagen, Situation hat sich geändert, aber man braucht schon irgendwelche früheren, auf die man sich stützen kann. Und da hat eben Jakob Nagin sich sehr bemüht, einige Leute zu versammeln und stellt es so, wobei er sich eben konzentriert hat auf die natürlich, die seiner Meinung entsprechen und kommt da damit zu einer Möglichkeit, eben auch die heutigen nichtjüdischen Staatsbürger Israels als Gerimtschuschawim zu definieren. Ja, Anmerkungen dazu. Frau Sturms, Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich fand es interessant, dass Sie uns nochmal den Weg der Entscheidungsfindung und der Begründung dargelegt haben. Das fand ich methodisch überaus hilfreich. Mir ist aufgefallen, dass Jakob Nagim natürlich eine sehr inklusive Argumentation präferiert und damit natürlich einen Dialog ermöglicht. Das ist meine Frage. Da hatte ich ja letztes Mal schon so ein bisschen angehört, die Interpretation oder die Aufnahme im eigenen Land. Und das ist ja nun ein sehr aktuelles Buch. Gibt es da schon aktuelle Gegendarstellungen oder kritische Auseinandersetzungen mit Jakob Nagin?
Habe ich bisher nicht gesehen, was nicht heißen muss, dass es sie nicht gibt. Mein Gefühl ist aber eher, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal schon ein bisschen angedeutet, ist es eigentlich im Moment im religiösen Zionismus so, dass der wirklich in zwei Lager gespalten ist, könnte man sagen. In eine Richtung, die versucht doch irgendwie modern zu sein, universal zu sein, frauenfreundlich zu sein, etc. Alle diese Dinge. Das ist sicher die kleinere Gruppe von den beiden, aber die gibt's auch. Und auf der anderen Seite stehen eben in unterschiedlichen Graden von Radikalität diejenigen, die sehr sich einschließen, die fragen, unter welchen Bedingungen überhaupt Nichtjuden hier im Land leben können, die, wie wir gleich auch bei dem Text von Karma ben Yohanan noch sehen werden, eben auch durchaus Christentum ja als Götzendienst ansehen, was Jakob Nagin in seinem Text ja völlig unterschlägt. Also er stellt das so dar, als wäre es selbstverständlich, dass die Christen keine Götzendiener sind. Ich könnte sagen, ich wünschte mir, es wäre so in Israel. Das mag für europäische Rabbiner zutreffen, aber nicht für israelische. Ich denke, die sind so voneinander getrennt, dass sie sich nicht die Mühe machen, einander zu widerlegen, irgendwo auch. Und natürlich kommt da auch noch mal dazu, wie wichtig die Leute, welchen Status als Rabbiner die Leute haben. Also es sind alles Rabbiner, und im Grunde es gibt keine Hierarchie. Selbst der Oberrabbiner ist formal nicht mehr, das ist kein Bischof und schon gar kein Papst. Also der hat eigentlich die Stellung eines Rabbiners beruht darauf, wie weit er von einer größeren Öffentlichkeit als Autorität akzeptiert wird. Und da ist schon jemand, soweit ich das sehe, wie Jakob Nagin, ist nicht besonders, man, der ist zwar Rabbiner in einer Siedlung im besetzten Westjordanland, er ist in diesem Beit Midrasch, das ja zu einem besonderen Zweck eben der Universalität gegründet worden ist. Mein Eindruck ist nicht, dass er zu den führenden Leuten des religiösen Zionismus gehört. Und sowas spielt natürlich sozusagen, wer ist das denn überhaupt? Muss ich mich damit jetzt auseinandersetzen? Das ist anders Leute, eben die Schüler, weil eben, er hatte erwähnt, Rabbi Zvi Yehuda Kuk, den geistlichen Vater der Siedlerbewegung, Der war eine enorme Autorität und dessen Schüler sind bis heute die radikalere Richtung präsentieren. Und die haben dadurch, dass sie seine Schüler sind, dass sie selber an den wichtigen Yeshivot lehren, haben die in dem Sinne ein ganz anderes Gewicht und würden sich wahrscheinlich einfach nicht die Mühe machen, sich damit auseinanderzusetzen.
Danke.
Also eine Frage, die ich mir stelle, ist auch, also okay, sozusagen nach den Möglichkeiten der jüdischen Halacha haben wir eine Position, die versucht, möglichst inklusiv zu sein, Platz für die Nichtjuden zu finden. Wenn wir uns versuchen, uns reinzuversetzen in so jemanden, der als Ghetto scharf definiert wird, in Christen oder Muslime, die in Israel leben, fühlt man sich da wohl bei der Definition oder was ist das für ein Gefühl? Frau Sturms, Sie sind noch stumm geschaltet.
Es geht ja eigentlich um einen Minimalkonsens, um eine Art des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft in einem Land und die Frage, welchen rechtlichen Status ihm gebe. Und ich denke da ganz oft an Diskussionen der deutschen Einwanderungspolitik, wo es ja auch Forderungen gab, was müssen diejenigen, die jetzt in diesem Land als Flüchtlinge oder mit sonstigem Status leben, was müssen sie beachten? Was ist das, was die Gesellschaft von ihnen verlangt? Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen zwischen, die müssen unsere Sprache, die müssen unsere Rechtsordnung anerkennen. Da geht es einmal um eine staatliche Ordnung, die ihnen auferlegt ist und die von ihnen bestimmte Forderungen stellt. Es geht aber auch um einen Wertekonsens. Ich bin Lehrerin und das sind natürlich Dinge, die mich immer wieder auch beschäftigen. Dann gibt es aber auch darüber hinausgehend Argumentation, dass erst eine Tradition mich zum Deutschen macht. Ich muss die deutsche Kultur, also ich stelle eine Position dar, ich muss eine deutsche Kultur, ich muss eine deutsche Tradition leben. Und wenn ich jetzt diese Diskussion mir anschaue, dann ist ja die Anerkennung der 7 Gebote Noahs eine sehr klar definierte Form, die mir erstmal doch sehr viel meiner eigenen Identität lässt und mich trotzdem Ghetto scharf sein lässt.
Ja, da kommt ja auch zu dem, was wir letztes Mal gesehen haben. Da hatte Yaakov Nagen ja auch betont, dass Ghetto Schaf eben auch so ähnlich wie die Israeliten als Gerim in Ägypten ihre Identität bewahrt haben, dass das eben auch heißt, dass man das Recht auf seine Identität hat und sich nicht assimilieren muss. Das wäre sicher auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja. Anita.
Ja, ich meine, also so Fragen leuchten ja auf oder leuchteten schon auf in so einer Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Ist ja das ja schon lange her, dass das hier mal diskutiert worden ist und als sehr provokativ empfunden worden ist, als das Christentum noch in einer Mehrheitsposition war. Das ist ja vorbei. Also das ist so das eine und das andere ist aber, was mir, das wollte ich eben schon sagen, das passt jetzt eigentlich gar nicht mehr hierher, was ich auch spannend finde, ist diese Vorstellung zu sagen, die anderen Religionen, die keinen Götzendienst treiben, die aber einer Religion angehören, die noachitischen Gebote achten, die muss man nicht noch mal eigens vor einem Gericht verpflichten oder die müssen keinen Eid leisten, sondern die sind ja im Grunde genommen selbst verpflichtet. Das geht davon aus, ja im Grunde genommen, ich sag mal, aus einer jüdischen Position, wo eine Selbstverständlichkeit oder wo sich das Judentum über die Tora ja sozusagen definiert, dass die anderen Religionen das in einer gewissen Weise auch tun. Das heißt, dass die Ethik eine ganz große Rolle spielt. Aber ist ja die Frage, ob das Auto, also ich meine, das ist nett, wenn man das annimmt, aber ist ja nicht unbedingt automatisch gegeben. Also es ist ja so, dass es, also wenn ich jetzt mal provokativ auf Christentum schaue, dann ist damit im Grunde genommen, ich werde Christ durch das Glaubensbekenntnis. Und in dem Glaubensbekenntnis steht noch nichts von ethischem Handeln, interessanterweise so. Und das ist im Islam ein bisschen, also wir teilen die Gebote, darum geht es gar nicht. Aber das erste Selbstverständnis ist ja im Grunde genommen das Bekenntnis zu einer ganz spezifischen Religion und nicht, dass man sich zu einem ethischen Kodex bekennt. Das finde ich schon auch nochmal spannend. Also, dass im Grunde genommen hier eigentlich die jüdische Sicht auf die anderen Religionen sagt, ja, im Grunde genommen das überträgt sozusagen. Das finde ich, also ist mir dabei, ist mir aufgefallen, finde ich nicht so selbstverständlich eigentlich.
Und da sieht man vielleicht auch, dass eben eigentlich das Judentum, also wenn man eben diese Definition der noachitischen Gebote benutzt, könnte man sagen, es ist mir eigentlich egal, woran die anderen Leute noch sonst noch glauben, solange sie eben diese ethischen Gebote einhalten, und alles andere ist sozusagen ihre Privatangelegenheit, die Sache der spezifischen Religion, muss ich mich nicht mit auseinandersetzen. Mir reicht, dass ich die noachidischen Gebote habe. Es kann eben kritisch werden, weil das Absehen von Götzendienst ist ja auch eines der noachidischen Gebote, und das kann eben, wie wir gleich sehen werden, im Vergleich zum Christentum ja noch ein Problem werden. Aber grundsätzlich ist es wirklich zu sagen, es gibt eine allgemein ethische Basis, und was darüber hinaus dann bestimmte Religionen noch als ihre Glaubensartikel haben, ist für uns eigentlich nicht relevant. Können sie machen, wie sie wollen. Was man auch sieht im jüdisch-christlichen Dialog, wo normalerweise die jüdische Seite nicht interessiert ist, Theologomena zu diskutieren, also die Bedeutung der Person Jesu oder die Einheit Gottes, sondern eher ethische Fragen, wo man gemeinsam versuchen kann, die Welt zu verbessern, aber sich nicht auf irgendwelche theologischen Diskussionen einzulassen. Da haben Christen oft einen ganz anderen Zugang zu. Und würden sich ja interessieren, wie Juden Jesus sehen zum Beispiel, aber das ist für Juden normalerweise wesentlich weniger interessant. Brigitte.
Ja, aber funktioniert das denn eigentlich nur in einem Staat, der sich als jüdisch definiert? Weil wenn ich auf Deutschland schaue, dann sind wir ein Staat, wo gleicher Bürger, wo sie herkommen und was für eine Religion sie haben. Das heißt, das Zusammenleben spielt ja eine ganz andere Rolle als in Israel, wo jeder in seinen verschiedenen Kulturen sozusagen für sich leben kann, wo der Austausch, das Zusammenleben nicht wirklich so eine große Rolle spielt, oder?
Wir haben hier natürlich in Israel, das sehen wir auch gleich noch im nächsten Text, natürlich die Spannung, dass wir eigentlich eine Doppeldefinition haben. Wir haben einerseits den Staat Israel, der sich als nicht nur als Staat von und für Juden, sondern auch zunehmend als jüdischer Staat definiert und eben auf diese Weise dazu kommt, solche Definitionen für seine Staatsbürger anzuwenden. Und andererseits, so steht es schon in der Unabhängigkeitserklärung, ist er ein demokratischer Staat, der im Prinzip allen seinen Bürgern unabhängig von Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Ethnizität gleiche Rechte gibt. Und da besteht eine gewisse Spannung, wie man das übereinbekommt. Und die besteht in dem Sinne so in Deutschland nicht. Das ist schon nochmal auf einem anderen Level. Und ich denke, es ist auch eben ein Unterschied. Also ich bin durchaus dafür, dass wir Vergleiche dazu ziehen, aber ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob man redet von Flüchtlingen, Einwanderern, Gastarbeitern, die von außen in ein Land kommen und aufgenommen werden wollen. Während wir ja hier in Israel, hier dreht sich die Frage der Gerimto Shavim ja um Leute, die hier im Land geboren sind und nicht gefragt worden sind, ob sie im Staat Israel leben wollen, sondern es war halt ihr Schicksal, entweder dort geboren zu werden oder, wenn sie vor 1948 geboren sind, sich in dem Staat wiederzufinden. Dass das sozusagen voll einheimische Leute sind, die nur das Pech haben, nicht der Religion anzugehören, die der souveräne Staat eigentlich als Religion des Staates vorsieht. Und interessanterweise auch Israel hat ja eine Menge Gastarbeiter, auch Asylsuchende, Flüchtlinge weniger, weil es fast nicht möglich ist, als Flüchtling hier ins Land technisch reinzukommen. Also wir haben eine Menge Nichtjuden, die nicht Staatsbürger sind, die hier leben. Und die ganze Diskussion bezieht sich nicht auf sie, sie bezieht sich auf die Leute, die Staatsbürger sind. Und in einem anderen Artikel, von dem ich vielleicht nächstes Mal noch was bringe, wo auch noch konkret um die Frage geht, welche Rechte haben denn dann Gerinto Schawim, wird auch ausdrücklich gesagt, das sind Rechte, die für Staatsbürger gelten, nicht für Leute, die als Gastarbeiter oder temporär hier sind. Also die bleiben ja nicht, da wird gar nicht die Frage gestellt, wenn sie Buddhisten sind oder, und viele sind eben Christen, Philippinen, die als Gastarbeiter da sind, also da wird gar nicht die Frage nach noachitischen Geboten gestellt, sondern weil sie keine Staatsbürger sind, wird die Frage gar nicht erst gestellt. Das wäre auch noch mal eine, denke ich, eigentlich wichtige Frage, ob man diesen Status von Ghetto Schaf nicht auch jemandem verleihen müsste, der zumindest solange er legal im Land ist, auch wenn er nicht Staatsbürger ist, ob ihm nicht der gleiche Status zuerkannt werden müsste.
Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied. Das habe ich jetzt auch gar nicht so verstanden, dass auch diese Menschen, die da nur temporär sind, weil sie arbeiten, dass das auch für sie nicht gilt. Das ist
Naja,
ja
also
auch im
das ist
Vergleich.
gar nicht im Blick der Diskussion.
Ja.
Das wurde nicht ausdrücklich gesagt, die sind nicht drin, aber das ist nicht das
Ja.
Problem sozusagen, sondern unser
Ja.
Problem ist, wie gehen wir mit unseren nicht-jüdischen Staatsbürgern um? Und ich
Hm.
denke schon, man muss auch, das sind schon einige 10.000 bis 100.000 Leute, die eben in solchem Status in Israel leben und auch oft sehr lange leben, gerade die philippinischen oder srilankischen Gastarbeiter, die im Gesundheitswesen tätig sind, die bleiben ja oft jahrelang hier. Und da wäre auch schon die Frage, natürlich, welche Rechte haben die?
Ja.
Ja, also wir haben im Grunde trotz allen Problemen, die doch da sind, eigentlich eine relativ offene Position gesehen, die immer von vornherein erklärt, ich will einen Weg finden, wie eigentlich Staatsbürger, die keine Juden sind, doch gleiche Rechte haben. Darauf läuft es letztlich hinaus. Denn auch die Liebe, das Liebesgebot ist ja in dem Sinne auch, wird genau dem Ger wie dem Nächsten gegenüber befohlen. Aber es ist eben doch nicht alles so ganz einfach, wie es Jakob Nagin gerne hätte. Und dafür habe ich noch einen Text von Kamma Ben Yochanan ausgesucht, eine relativ junge Forscherin noch, die selber aus dem nationalreligiösen Milieu stammt, sich aber auch von dem ziemlich abgesondert hat und die eben wirklich das Verhältnis des orthodoxen Judentums, vor allem in Israel, zum Christentum untersucht hat und nicht so angenehme Dinge zeigt. Das sind ihr Buch, das ihre Doktorarbeit war, ist inzwischen auch ins Englische übersetzt worden, habe ich in der Fußnote angegeben. Theoretisch ist auch eine deutsche Übersetzung geplant, aber ich bin nicht sicher, wie reell das ist, dass das in nächster Zeit geschehen wird. Ich fände es enorm wichtig, weil da einfach Dinge sind, die einfach nicht bekannt sind. So, und hier, ich habe so ein bisschen was eben zusammengestellt, was zusammenfassend zum Ausdruck bringen kann, wie problematisch das Ganze eigentlich ist. Ja, als erstes geht es hier nochmal auf Hameiri ein, den provenzalischen Rabbiner, den Yaakov Nagen ja so eben als, mit Recht als den ersten dargestellt hat, der eindeutig gesagt hat, Christen sind keine Götzendiener und wir müssen sie genau behandeln wie unsere eigenen Leute. Sie legt hier sozusagen das Faktum auf den Tisch, was das Problem damit ist. Hameiri war eine Ausnahme unter den halachischen Autoritäten Europas. Seine halachischen Entscheidungen fanden keine Anhänger. Sein halachisches Werk ging für 500 Jahre verloren und wurde nicht Teil des halachischen Diskurses im europäischen Judentum. Seine Ansicht hinsichtlich des Status der Christen blieb also eine Einzelmeinung und war bis zum 18. Jahrhundert nicht bekannt. Und es ist eben im orthodoxen Diskurs Einzelmeinung, etwas, was keine Tradition entwickelt hat, ist etwas, was man vielleicht ranziehen kann, aber es ist nicht etwas, wo man wirklich eine solide halachische Entscheidung drauf aufbauen kann. Ja, dann schreibt sie, also sie hat vorher eben untersucht, wie sich das Verhältnis des orthodoxen Judentums in der Neuzeit zum Christentum gewandelt hat. Und das hier sind jetzt einige Sätze aus der Zusammenfassung und dann der Überleitung in die Jetztzeit. Die Neuzeit brachte eine positive Wendung im Verhältnis der jüdischen Tradition zum Christentum mit sich. Die polemische Einstellung zum Christentum wurde zu einer Randerscheinung. Und an ihre Stelle traten einerseits Abschottung und Abkapselung, andererseits Toleranz und Kooperation. Führende rabbinische Persönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts sahen in den Christen keine Götzendiener im vollen Sinn. Und in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, legten sie gegenüber der christlichen Umgebung Toleranz, Offenheit und Dankbarkeit an den Tag. Hat sich die tolerante Tendenz hinsichtlich des Christentums im 20. und 21. Jahrhundert fortgesetzt? Einige historische Bedingungen stützen tatsächlich diese Möglichkeit. Viele und zentrale Gruppen in der christlichen Welt änderten ihre Einstellung zum Judentum in den letzten Jahrzehnten. Und sie verurteilen den Antisemitismus. Angesichts der Abnahme des Hasses gegenüber den Juden hätte es fast selbstverständlich sein müssen, dass das Judentum sich auf dieselbe Weise revanchieren würde. Die Juden haben einen eigenen Staat, der ebenfalls den westlichen Werten der Aufklärung verpflichtet ist. Und sie sind nicht mehr von der christlichen Welt abhängig. In den Vereinigten Staaten besteht weitreichende Religionsfreiheit und das Judentum hat eine respektierte Stellung. Die ursprünglichen Bedingungen, die zur jüdischen Feindschaft dem Christentum gegenüber geführt hatten, haben sich bis zur Unkenntlichkeit geändert und hätten eigentlich die alte Feindschaft überflüssig machen müssen. Daher ist die akzeptierte Annahme, dass die jüdisch-christliche Polemik der Vergangenheit angehört. Vielleicht neigen Forscher aufgrund der Übernahme dieser Annahme dazu, die rabbinisch-jüdische Sicht des Christentums in den letzten Jahrzehnten zu ignorieren. Die einzige jüdische Forschung, die bis jetzt der Einstellung des rabbinischen Judentums gewidmet wurde, ist Aviata Cohens Artikel „Das Christentum in rabbinischen Augen in der Neuzeit von Rabbiner Kook bis zu Rabbiner Ovadia Yosef“, die 2004 veröffentlicht wurde. Herr Cohens These ist, dass trotz der weitreichenden Änderungen, die das Judentum in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat, das rabbinische Judentum hinsichtlich des Christentums an einer besonders strengen und veralteten Auffassung festgehalten hat. Auch die Gründung des Staates Israel und dessen Grundlegung auf demokratischen Werten neben jüdischen Werten führten nicht zu einer wirklichen Änderung im Verhältnis der Weisen der Halacha zum Christentum und zu seinen Gläubigen. Warum? Wie ist es möglich, dass sich das rabbinische Judentum in dem, was das Christentum angeht, weigert, nach rechts oder links von dem abzuweichen, was seine Lehrer gelehrt haben? In entschiedenem Gegensatz zum Zeitgeist. Wie Herr Cohen bin auch ich der Meinung, dass das Christentum von der Mehrheit der zeitgenössischen Poskim als Götzendienst aufgefasst wird, während die toleranteren halachischen Traditionen dem Christentum gegenüber, und auch sie haben eine lange Geschichte, von ihnen abgelehnt werden. Dennoch möchte ich Herr Cohens Identifizierung der Feindschaft mit Verharren in und Festhalten an der Vergangenheit und der Toleranz mit dem Fortschritt widersprechen und behaupten, dass die heute verbreitete halachische Linie, die im Christentum Götzendienst sieht, eine hervorstechende Änderung im Verhältnis des rabbinischen Judentums zum Christentum ist. Eine Änderung, die sich gerade von den Ereignissen nährt, die nach Kakohens Meinung eine tolerantere Haltung hätten ermutigen sollen. Es scheint, dass die Gründung des Staates Israel und die Möglichkeit zu tatsächlich freier Meinungsäußerung ohne die Furcht vor einer fremden Herrschaft oder vor der christlichen Zensur, wie es Kakohen formuliert, gerade die Basis für die Ablehnung der versöhnlichen halachischen Traditionen durch die Poskim und ihre Entscheidung zugunsten feindlicherer Einstellungen dem Christentum und seiner Gläubigen gegenüber ist. Ich möchte zeigen, dass gerade die Werte der Demokratie, der Religionsfreiheit und der Meinungsfreiheit, die Säkularisierung und die Gründung eines jüdischen Staates, die die Juden von dem Joch der christlichen Kultur befreiten, die Basis der im heutigen rabbinischen Judentum verbreiteten antichristlichen Einstellung sind. Es scheint, dass sich die Poskim nicht mit der Rückkehr zur authentischen halachischen Tradition, die ihrer Meinung nach aus Angst vor der christlichen Reaktion entstellt wurde, begnügen. Sie nutzen die Freiheit von der Angst vor Christen aus, um antichristliche Positionen zum Ausdruck zu bringen, die um vieles schärfer sind als die Positionen der früheren Generationen. In vielen Fällen spiegelt die zeitgenössische Diskussion um das Christentum nicht Absonderungstendenzen vom säkularen Raum wider, sondern ist im Gegenteil gerade mit der Übernahme von säkularen und modernen Normen, Ansichten und Werten verbunden, oft aus politischen Gründen, aber oft auch grundsätzlich. Die Feindschaft dem Christentum gegenüber ist meiner Meinung nach das Ergebnis eines erneuerten rabbinischen Denkens über die jüdische Identität, die viele Generationen lang im Zusammenhang einer unterlegenen Position der christlichen Welt gegenüber festgelegt wurde. Dieses Denken bringt nicht nur, nicht einmal hauptsächlich, eine Verteidigungsbewegung des Sich-Abschließens vor der säkularen Welt zum Ausdruck, sondern eine offensive Bewegung der Erweiterung, des Präsenzzeigens, des Versuches, das jüdische Volk in seiner neuen Situation zu normalisieren. Eine Situation, in der es nicht mehr nötig ist, vor den Christen Angst zu haben. Vielleicht überraschenderweise ist diese Bewegung nicht nur für die israelischen oder zionistischen Strömungen in der zeitgenössischen orthodoxen Welt charakteristisch. Sie existiert auf der ganzen Bandbreite der heutigen orthodoxen Öffentlichkeit, im Land Israel und im Ausland, unter Zionisten wie auch unter Gegnern des Zionismus. Mit der Gründung des Staates Israel entstand eine scharfe Spannung zwischen der klaren und eindeutigen Stärkung der Juden und ihrer traditionellen Selbstauffassung als schwache und verfolgte Minderheit. Diese Spannung warf Fragen über das Verhältnis zur christlichen Welt auf, die immer als einer der schlimmsten Bedrücker des jüdischen Volkes gegolten hatte. Die staatlichen zionistischen Rabbiner, das heißt jene, die sich mit dem Staat identifizierten, versuchten einen Ausgleich zwischen den Pflichten als moderner und demokratischer Staat und den Forderungen der Halacha zu finden. Eine gemäßigte halachische Position den Christen gegenüber wird von den Rabbinern immer wieder in Begriffen von Schwäche der christlichen Welt gegenüber gerechtfertigt. Ein herausragendes Beispiel dafür findet sich in dem bekannten Artikel von Rabbiner Yitzhak Isaac Halevi Herzog, des ersten Oberrabbiners des Staates Israel, sein Enkel ist heute der Staatspräsident, zur Frage der Rechte der Minderheiten in Israel. Im Vorfeld der Gründung des Staates definierte Rabbiner Herzog diese Frage als die schwierigste Angelegenheit im Zusammenhang mit dem demokratischen Charakter des Staates und versuchte, die Rechte der Minderheiten auf halachischer Ebene zu rechtfertigen. Paradoxerweise entschied sich Rabbiner Herzog, gerade in dem Versuch, aus einer religiös-zionistischen Position einen Ausgleich zwischen der halachischen Tradition und dem souveränen jüdischen Staat zu finden, die Rechte der Minderheiten nicht aus einer Position der israelischen Souveränität zu rechtfertigen, sondern als eine Verpflichtung, die sich aus der Abhängigkeit des Staates Israel von den Nationen der Welt ergibt. Seinen Worten nach muss sich der Staat Israel den Christen gegenüber, die in ihm leben, mit relativer Toleranz verhalten, da er den Juden als Geschenk von den Nationen gegeben wurde. Und er ist auf deren Unterstützung wie auf Luft zum Atmen angewiesen. Solange der jüdische Staat von den Völkern Europas abhängig ist, macht es keinen Sinn, von der starken Hand Israels zu sprechen und unsere Chancen und unsere Existenz bereits zu Beginn durch schwere Benachteiligungen der Christen zu gefährden. Um die Schwierigkeit zu beseitigen, nimmt Rabbiner Herzog die Christen aus den Götzendienern hinaus und definiert sie als Gerim Toshavim. Mit anderen Worten, nach Rabbiner Herzog wird vom Staat nicht aus grundsätzlichen Erwägungen gefordert, keine schweren Benachteiligungen der Christen einzuführen, sondern aus pragmatischen, wegen der relativen Schwäche der Juden der christlichen Welt gegenüber. Ohne diese Schwäche wird der Toleranz der Boden entzogen. Ja, es gibt noch mal ein bisschen anderes Bild auf die Realität im Vergleich zu dem, was uns Jakob Nagen gezeigt hat. Brigitte.
Das würde dann heißen, dass die dass die Ablehnung, also die nicht vorhandene Toleranz den Christen gegenüber immer noch weiter eine Reaktion auf die Geschichte ist.
Letztlich ja, dass man sich immer noch nicht frei fühlt vom Joch der Christen.
Beziehungsweise man fühlt sich auf der einen Seite frei davon, weil diese Abhängigkeit jetzt abgesehen von diesem letzten Abschnitt, in dem es ja wieder um eine Abhängigkeit geht, aber vorher hat sie ja beschrieben, dass es diese Abhängigkeit eben jetzt nicht mehr gibt. Und aber trotzdem gibt es nicht die Toleranz, die man eigentlich hätte erwarten können nach dem auch nach dem jüdisch-christlichen Dialog, den es natürlich im 20. und 21. Jahrhundert ja gegeben hat. Aber trotzdem gibt es die Toleranz nicht. Also ist es immer noch ein Reflex auf die lange, wirklich ja lange und unheilvolle Geschichte dieser beiden Völker, dieser beiden Religionen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ist denn die Grundlage, die halachische Grundlage, ist die denn immer entstanden in Auseinandersetzungen der Christen mit den Juden? Ist sie nicht älter?
Also zunächst mal, ich denke, es ist natürlich alles letztlich immer noch Reaktion auf Christen, auch wenn man nicht mehr unter ihrer Herrschaft lebt und sich durchaus erlaubt zu sagen, was man will. Und das ist vielleicht ähnlich, wie was ja auch mit dem, wie es ja auch dauernd heißt, ihr wisst, was es heißt, Sklaven gewesen sein, zu sein in Ägypten. Darum handelt nicht, behandelt andere nicht wie Sklaven. Aber offensichtlich der natürliche Drang eines Menschen, der aus der Sklaverei entkommen ist, ist offensichtlich sogar eher selber zum Sklavenhalter zu werden und andere zu unterdrücken. So nach dem Motto, jetzt kann ich endlich anderen das antun, was man mir dauernd angetan hat. Offensichtlich eine psychologisch relativ verbreitete Reaktion. Und ähnlich ist das vielleicht auch so hier. Jetzt endlich nach Jahrhunderten können wir dem Christen sagen, was wir wirklich von ihnen denken, was wir nie durften. Und können das jetzt sozusagen ausleben. Und man holt alle die Polemik und die dunklen Sachen, die eben jahrhundertelang nicht gedruckt werden konnten, die zensiert worden waren, holt man wieder heraus.
Aber würde das denn nicht letztlich die Leute, die sagen, ja, früher haben sie diese Unterdrückung erlebt, den Holocaust erlebt und jetzt sind sie selber genauso schlimm wie die Nazis. Dahin kannst du aber doch nicht führen.
Aber das geht genau letztlich in die Richtung, auch wenn man muss sich gerade eben dieses radikale Beispiel nehmen, aber das ist genau das Problem, dass Unterdrückte, wenn sie nicht mehr unterdrückt sind, die Tendenz haben, selber zu Unterdrückern zu werden. Das sehen wir hier, denke ich, am Beispiel des Umgangs mit der christlichen Minderheit, dass man sich da nicht sagt, wir machen das jetzt nicht so, was ja eigentlich die jüdische Tradition vorschreiben würde, dass man das eben nicht so machen soll. Und wo die auch im Zusammenhang mit dem Ger gesagt, ihr wart Gerim in Ägypten.
Ja, das habe ich immer gedacht, dass gerade dieses Beispiel, ihr wart selber Sklaven in Ägypten, also dass das verhindern würde, diese Überhebung über alle anderen.
Meine Überlegung ist in den letzten Jahren, dass die Tora das so unendlich oft wiederholt, weil es eben so schwierig ist. Wenn es selbstverständlich wäre, müsste man es nicht Dutzende von Malen sagen, sondern weil ja
Okay.
offensichtlich klar ist, dass das nicht so einfach ist. Und ich denke, als Tatsache muss man ja wirklich sehen, das Judentum auch halachisch gesehen befindet sich in einer neuen Situation. Man hat plötzlich Souveränität. Man lebt nicht mehr unter Herrschaft von anderen, und man hat dafür andere unter seiner Herrschaft. Und eigentlich ist man darauf nicht vorbereitet. Man selbst schon die Bücher der Bibel sind auch gerade, wenn wir moderne Bibelexegese sehen, sind ja eigentlich ein Zeugnis eines Volkes, das das Exil erfahren hat. Und damit auch schon eine Erfahrung, unterdrückte Minderheit zu sein. Und auf jeden Fall die rabbinische Literatur. Und wenn du eben gerade fragtest, hat ihre halachische Diskussion sich eigentlich in Auseinandersetzung mit dem Christentum entwickelt? Man muss wohl sagen, im Großen und Ganzen ja. Also wir haben doch die Mischna, die eben um 215 abgeschlossen wird, die bewegt sich vielleicht noch mehr in einer heidnischen Welt, wo das Römische Reich in seiner großen Mehrheit noch heidnisch war. Obwohl es auch da manche Aussagen gibt, die durchaus wohl auch Auseinandersetzungen mit Christentum widerspiegeln. Aber danach natürlich, zumindest die Rabbinen, die im Land Israel leben und damit ja unter christlicher, byzantinischer Herrschaft sind, das ist natürlich der Raum, mit dem sie sich auseinandersetzen. Und es gab Orte wie Caesarea, wo einerseits Kirchenväter wie Origenes gelebt haben, andererseits wichtige rabbinische Schulen waren. Die Leute haben nebeneinander gelebt. Wir wissen nicht, wie weit sie miteinander diskutiert haben, aber in der einen oder anderen Form hat man die Dinge gekannt. Und das war etwas, was man lange wenig gesehen hat, wie stark doch jüdische Literatur, eben der Talmud und auch die spätere Literatur, natürlich auch von Auseinandersetzungen mit dem Christentum geprägt ist. Man sagt das normalerweise nicht deutlich. Man vertuscht es, man redet eben immer nur von Götzendienern. Um nicht sagen zu, das ist schon anachronistisch, im 5. Jahrhundert gibt es keine Götzendiener mehr, also keine Heiden mehr oder kaum noch. Und nimmt das eben als eine Chiffre, um letztlich von den Christen reden zu können. Und in dem Sinne kann man die ganze Diskussion nicht ohne die Auseinandersetzung wirklich mit dem Christentum und dem Minderheit unter Christentum werden sehen. Natürlich in den weiteren Jahrhunderten kommt natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Islam dazu, die weniger polemisch eigentlich ist, sondern da ging es eigentlich mehr darum, in der Philosophie von Maimonides sich sozusagen auf dasselbe Niveau der muslimischen Philosophie zu kommen. Und das hat Maimonides eigentlich versucht, mit seiner Theologie das Judentum letztlich nach griechischen und der damaligen, eben auch vom Islam rezipierten griechischen Philosophie darzustellen. Das ist weniger polemisch, das ist mehr, sich sozusagen intellektuell gleichberechtigt zu machen. Aber das ist genauso, im Christentum sieht man es vielleicht ein bisschen weniger, weil die Juden halt schon eine relativ kleine Minderheit waren. Also man muss nicht jedem Kirchenvater und nicht jedem Scholastiker unterstellen, dass alles, was er sagt, eine Reaktion auf jüdische Theologie ist. Aber zumindest noch in vielen christlichen Texten auch sieht man die Angst vor einer zu engen Berührung. Also wenn immer wieder wiederholt wird, ist es verboten, Synagogen zu besuchen oder sonst irgendwelche Kontakte zu Juden. Warum muss man es verbieten? Weil es passiert. Also auch das
Ja.
Christentum hat solche Auseinandersetzungen. Und das Christentum hat natürlich, weil es ja nun mal die Heilige Schrift der Juden als seine nimmt, kann es natürlich nicht ohne Judentum und muss in dem Sinne völlig egal, wie viele Juden unter christlicher Herrschaft leben. Selbst wenn es keinen einzigen gäbe, müsste man immer noch das Verhältnis definieren. Aber es ist eine, und von daher ist es auch offener. Das ist, als Christentum muss sich offen theologisch damit auseinandersetzen, zu erklären, wieso es meint, es ist an die Stelle vom Judentum getreten. Dieses Problem hat das Judentum nicht, aber es muss schon irgendwo sehen, dass es seine Identität auch behält. Und du warst ja auch in den Seminaren dabei, wo wir den Kommentar von Abarbanel aus dem 15., 16. Jahrhundert gelesen haben, als Rabbiner, der sehr stark in der christlichen Welt involviert war, mit der Vertreibung aus Spanien und der christlichen Theologie kennt. Und man merkt da bei ihm, wie verzweifelt er versucht, irgendwo die jüdische Würde und Identität gegenüber dieser christlichen Vorherrschaft aufzuhalten. Und er wagt es auch manchmal wirklich ganz konkret auf christliche Lehrgedanken einzugehen. Also das ist was in der Forschung noch gar nicht so alt ist, aber inzwischen ist schon den meisten Leuten klar, es ist auch nicht allen jüdischen Forschern so angenehm, aber eigentlich, man kann keinen Talmud-Text wirklich analysieren, ohne nicht zu gucken, was war das für eine Welt, in der die Leute lebten und wie weit, auf was haben die Leute reagiert mit ihren Diskussionen, warum stellen sie Fragen, die sie stellen. Und da muss man eben die herrschende christliche Theologie dieser Zeit mit einbeziehen, weil die eben nicht im luftleeren Raum gelebt haben, sondern reagieren mussten auf was. Cor.
Ja, dabei anschließend, oder meine Frage dabei ist von, ja, also ich habe immer, wir reden immer über Antisemitismus, aber es gab doch auch Philosemitismus. Also die Bewegung, also Menschen wie Eckhart oder Thomas von Aquin haben auch so redeniert, habe ich verstanden, die ein bisschen doch das jüdische und auch die muslimische Gedanken in ihre Texte mitgenommen haben Thomas von Eckhart hat nicht so viel geschrieben, aber viel gepredigt. Und aus seiner Prediger kann man das ein bisschen lesen. habe ich ein bisschen verstanden. Also es gibt natürlich auch doch die andere Seite, oder?
Es gibt immer auch
Denken.
andere. Ich glaube, und es ist auch ganz wichtig, diese positiven und integrierenden Figuren zu sehen. Und andererseits muss man sich eben mit der Realität, wie sie in ihren Mehrheitsverhältnissen ist, auch ein bisschen auseinandersetzen. Und die sieht im heutigen Israel eben nicht so toll aus.
Nee, nee, das ist natürlich klar, das verstehe ich auch. Aber naja, ich bleibe doch immer bei den ersten Rabbinern, die ich in Maastricht begegnet habe, die nicht so ein Intellektueller war oder nicht, kann er nicht so genau beschissen, die sagte von, es geht darum, dass ich ein guter Jude bin und du ein guter Christ. Also, und da, das ist mein, den Anfang mit dem Judentum bei mir mehr oder weniger begonnen. Also,
Ja, das
oder so habe ich
solltest du auf jeden Fall
gelebt.
auch beibehalten. Und ich glaube, in Europa ist es auch gar nicht mal so schwierig, solche Positionen zu finden. Aber gerade wenn man sich eben mit orthodoxem Judentum befasst, was ja auch in Europa nicht notwendigerweise die Mehrheit ist, sieht es einfach anders aus. Und das ist was, was man einberechnen muss. Und schon dagegen alle die anderen Richtungen auch aufrechterhalten. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, um eben die auch selbst die tagesaktuellen Nachrichten aus Israel verstehen zu können. Ich bekam vorhin in einer WhatsApp-Gruppe, in der ich bin, ein Foto von einer Ordensfrau mit einer Wunde an der Schläfe, die angegriffen war, geworden ist neben dem Davidsgrab. Das sind Sachen, die langsam normal werden.
Ja, ich kenne in der Zeitung, in der Niederländischen Zeitung hat eine Geschichte gestanden von vier Frauen, die den Holocaust überlebt haben und die dann in Israel kommen und sagen von, so geht es nicht
Ja,
und
ja.
ich bin nicht in ein leeres Land gekommen und die jetzt dann demonstrieren und auf die Straße ihre Plakate, die sie in der Hand halten, weggenommen werden. Aber sie sagen, wir kommen immer wieder zurück. Alle über 80 oder weit über 80 und kehren immer wieder zurück. Vier Frauen, die Geschichte. Also, die gibt
Ja,
es
was
nicht.
das Alter angeht, da war auch vor einigen Tagen in der Zeitung Haaretz ein Artikel über ältere Damen um die 80, die auch nicht aufhören zu demonstrieren, mit Krücke und mit Gehhilfe. Aber trotzdem, ich kenne auch eine von den Damen persönlich, die Frau von etwas über 80, ich glaube 85, so etwa maximal 1,50 Meter groß, geht mit Krücken. Und die hat auch einfach mal gesagt, ja, sterben werde ich sowieso, dann will ich lieber auf einer Demonstration als in einem Bett sterben. Und die ist auch durchaus schon mal zusammengeschlagen worden, wo man sich wirklich fragen muss, wer bringt sowas fertig, eben auch solche Leute zusammenzuschlagen. Aber passiert eben.
Ist denn die Frau Jochanan eine der wenigen, die das so dezidiert aufzeigt? Oder gibt es da überhaupt eine Diskussion drum?
Also ich glaube, als wissenschaftliche Arbeit und für die breitere Öffentlichkeit ist das wirklich ziemlich selten. Denn ich glaube auch ein Grund, warum sich diese Dinge so halten, ist, dass es halt meist Texte sind, die auf Hebräisch veröffentlicht werden und die nur die Leute, die halt zu diesem Kreis gehören, lesen. Also selbst ein säkularer Israeli, der nicht gewohnt ist, rabbinische Texte zu lesen, wird gar nicht mal sofort verstehen, was das eigentlich ist, dieses rabbinische Hebräisch. Schon eine Frage der Abkürzungen, die da kommen und der Fachbegriffe, die man kennen muss. Also in dem Sinne hat Kamar ben Yochanan da wirklich, denke ich, eine Schneise geschlagen, diese Sachen aufzulegen. Und als ich ihr Buch gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, und ich kenne einige von diesen Texten, habe ich nochmal gedacht, es darf einfach nicht wahr sein. Also sie hat da wirklich, und deswegen bin ich auch so froh, dass es zumindest inzwischen ins Englische übersetzt ist. Und ich hoffe immer noch, dass es auch eine deutsche Übersetzung davon geben wird, wenn das sind einfach Dinge, die man sich sonst nicht vorstellt. Und ich glaube, eben ein ganz wichtiger Aspekt, gegen solche Sachen vorzugehen, ist einfach das zu kennen, sich bewusst zu sein, das sind nicht einfach ein paar Radikale, die aus irgendwelchen Gründen Christen oder Palästinenser angreifen, sondern das ist eine ganze Theologie, die auch von führenden Rabbinern vertreten wird. Nicht irgendwelches Unkraut nur, sondern das breitet sich viel mehr aus. Und wenn das mehr Diskurs wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auf langfristig auch was ändern kann. Und sei es nur um, wie wir es bei Rabbiner Herzog hatten, um der Angst vor der christlichen Welt und ihres Einflusses willen. Aber So war es auch wahrscheinlich, war das auch in Deutschland in den Schlagzeilen, der israelische Soldat, der eine Jesusstatue im Libanon zertrümmert
Ja.
hat. Das sind dann ja auch so Dinge, die nicht gehen. Da, wenn das fotografiert wird, nach Europa, nach Amerika kommt, dann muss man, aber im Grunde genommen, ich könnte nur sagen, ein Wunder, dass nicht mehr zerstört worden ist und es bisher bei der einen Statue geblieben ist.
Ja, oder es ist nicht überliefert. Aber ich fände
Ja,
es auch,
genau. Es kann durchaus sein, dass mehr passiert ist.
ja, aber ich fände es eben auch interessant, ist mit all den Angriffen, die es gibt, wenn dann der Abt Nikodemus wieder dazu Stellung nimmt, dann geht es eben immer nur darum, dass es Radikale, einzelne Radikale sind. Aber damit bekommt es ja, also mit diesem Text, eine völlig andere Dimension und eine
Ja.
andere Perspektive, auf die man ja vielleicht auch, gerade wenn man selber Mönch ist oder Theologe ist, auch eingehen kann. Das
Ja,
fände ich jetzt interessant.
übrigens, Kamar ben Yohanan hat im Oktober den Mount Zion Award bekommen, der ja von der
Ja.
Domitio-Abtei verliehen wird. Also in dem Sinne kennt Abt Nikodemus sie natürlich und ich weiß
Okay.
nicht, ob er ihr Buch gelesen hat. Und natürlich ist auch da immer die Frage, wie sagt man Dinge? Es ist natürlich auch eine diplomatische
Ja,
Frage,
klar.
wie er sich eben als Abt, der in Israel lebt, wie weit er sich aus dem Fenster hängt, das ist auch nochmal. Da ist es
Ja.
vielleicht besser, wenn es die jüdische israelische Forscherin macht. Sie hat sich inzwischen schon, also auch im jüdisch-christlichen Dialog zwischen der Orthodoxie und der katholischen Kirche, hat sie inzwischen durchaus, obwohl sie eben Frau ist, keine Rabbinerin oder sonst, sondern einfach Forscherin ist, hat sie da inzwischen eine recht anerkannte Position, ist bei allen Symposien dabei. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, schon mal ein guter Gewinn.
Ja.
Anita.
Ja, ich wollte noch sagen, also wir gehen ja auch immer davon aus, dass es in gewisser Weise einen, wie soll ich sagen, einen Fortschritt gibt. Also dass es auch Denkfortschritte gibt sozusagen und ich sag mal, dass Nostra Aetate etwas ist, also auch auf unserer Seite, was im Grunde genommen in den generellen Habitus übergegangen ist. Und wenn ich mir, selbst wenn ich mir Schulbücher, wenn ich mir Redensweisen anschaue, gibt es jede Menge weitere Antijudaismen. Und deswegen ist es auch nicht schwierig, im Grunde genommen, ich sag mal, diese Verschwörungsnarrative, die aus der Rechten kommen, dass die auch wiederum Boden finden. So, die sind nicht, in dem Sinne. Also die sind ja gar nicht unbedingt antisemitisch, sondern das ist ja wirklich, wir haben die alten Bilder noch, auch wenn wir sie teilweise austauschen, wenn wir sie entsprechend framen und so weiter. Aber es ist ja nicht komplett weg. So, ob es die Reise nach Jerusalem ist, ob es so Sprüche sind wie Juden wetten, was auch immer. Also das ist ja immer noch ein Stück unseres Alltags und also das finde ich, muss man ja auch immer noch mal dazulegen. Und dann ist die Frage, in welchem kulturellen Raum lebe ich einerseits und was ist da jeweils der Diskurs? Das prägt die Leute ja auch noch mal stark. Und wir denken immer, es gibt eben diesen interreligiösen Dialog und dann gehen alle mit. Das ist ja Unsinn. Das funktioniert ja so im Grunde genommen nicht. Ich glaube, das muss man auch noch mal mitdenken in diesen ganzen Auseinandersetzungen. So, und da finde ich noch mal wirklich das Spannende, da kommen wir ja vielleicht noch mal drauf, zu sagen, eigentlich ist das, also dieses Gleichnis des barmherzigen Samariters, das heißt, es wird im Grunde eine Diskursfrage gestellt, wie sollte man sich denn hier verhalten und was bedeutet das? Und dann wird jetzt keine Diskussion gemacht, sondern ein Rollenspiel wird gemacht. So, und das heißt, ich begebe mich in eine Situation hinein und dann ist es ja vielleicht dann doch wieder die Frage, die These, es ist, dann käme ich jetzt wieder zu den noachitischen Geboten zu sagen, es gibt eine gemeinsame Ethik und nach der entscheide ich mich und nicht nach der Lesart, die ich wie auch immer sozialisiert gelernt habe, sondern ich werde in die Situation hineingeworfen und soll mich dann entscheiden. Das heißt, da hat das Handeln letztendlich den Vorzug vor der, ich sag jetzt mal, der ideologischen Auslegung. Das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt. Also nicht grundsätzlich nicht gegen das Gesetz, sondern zu sagen, es gibt auch eine andere Möglichkeit sozusagen der Interpretation.
Ja.
dessen, dass, ja, so vielleicht.
Ja, ich denke auch, Fortschritt ist ja nie linear. Das kann auch zwei Schritte vor und einer zurück sein. Sowas geht ja nicht einfach ohne Widerstand. Und es gibt ja eigentlich auch, gerade wenn eben auch ein großer Schritt nach vorne, mehr eine Revolution als Reform ist, dann gibt es ja immer auch die Gegenbewegung, die zurück will. Und hier muss man natürlich auch sehen, wenn der Staat Israel ist noch keine 80 Jahre alt, ja gerade 78 Jahre alt geworden. Und irgendwo ist wahrscheinlich auch klar, dass man, wenn man jetzt plötzlich Fragen hat, die man 2000 Jahre nicht hatte, was mache ich jetzt damit? Und in dem Sinne auch gar nicht so überraschend, dass da alle möglichen Sachen kommen und man einerseits sagen konnte, es braucht seine Zeit, andererseits man kann natürlich nicht endlos warten, wenn Menschenleben in Gefahr sind, so wie weit es ja wirklich gekommen ist. Und aber dass da eben noch Dinge in der Mache sind und noch längst nicht abgeschlossen sind, ist natürlich klar. Ja, ich denke, also Kamer ben Jochanan befasst sich eben mit dem Verhältnis zum Christentum. Mit dem Islam würde man es insofern nicht gleich finden, weil es eben keine Diskussion darüber gibt, ob die Muslime Götzendiener sind. Das ist klar, dass sie es nicht sind. Also aber es kommen eben die anderen, also sie sind unsere politischen Feinde. Und da kommen dann die Fragen des Kriegsrechts, wie behandle ich jemanden, der meine Herrschaft nicht anerkennt und solche Sachen kommen da rein. Und da kann man eben auch das Buch Josua unterschiedlich auslegen. Das sind Sachen, die ich denke, im Rahmen des Feindes uns da noch ein bisschen mit befassen, was da erlaubt ist und wie man da eben auch Halachot, die festgelegt wurden zur Zeit, wo es illusorisch war, daran zu denken, dass es eine jüdische Souveränität gibt. Das ist ja immer so, selbst Rabbiner, die sich damit befasst haben. Maimonides hat das alles gemacht. Er hat alle diese Halachot festgelegt, was theoretisch passieren würde, wenn es wieder eine jüdische Souveränität gibt. Das Königtum Davids, er hat er alles aufgeschrieben. Aber es ist immer noch was anderes, ob ich mir das in einer Situation, wo ich Minderheit bin, aufschreibe, oder ob ich es anwende in der Situation, wo ich Mehrheit geworden bin und wo ich souverän geworden bin. Natürlich wird auf ihn zurückgegriffen, aber muss man sich auch fragen, hat er sich das so gedacht? Und letztlich auch irgendwo die Frage stellen, kann man den heutigen Staat Israel wirklich in die Kategorie sozusagen eines halachisch-jüdischen Staates, der mit dem davidischen Königtum zu vergleichen wäre, stellen? Ich persönlich halte das für äußerst schwierig. Aber es gibt natürlich Leute, die dahin arbeiten wollen. Ja, wir sehen also, diese Dinge sind nicht besonders erbaulich und einfach. Und ja, ich finde es einfach wirklich wichtig, sie zu kennen auch. Und gerade weil du auch gesagt hast, Anita, der Dialog ist nicht überall gleich. Und er hat hier in Israel andere Koordinaten, als er in Europa hat. Und es ist auch irgendwo wichtig zu sehen, dass eben Probleme, die man in Europa hat, hier nicht hat und umgekehrt. Und das auch irgendwo einzurechnen, wenn man den Dialog eben auch auf internationaler Ebene führt. Ja, ich denke, wir gehen beim nächsten Mal noch zum Abschluss nochmal auf den Ger ein. Auch die Frage, das wäre dann Levitikus 25, welche Rechte ihm zustehen, weil es nämlich in Levitikus 25 heißt, und der, also eigentlich der unterdrückte, der arm gewordene Jude, soll dir wie ein Ger sein, wo eigentlich beide gleichgestellt werden. Und da kann man auch die ganz konkrete Frage stellen, ja, welche sozialen Rechte sozusagen ergeben sich daraus? Und vielleicht auch noch mal einen Blick überhaupt, wir haben uns ja bis jetzt mit halachischen Texten befasst, auch noch mal die Frage stellen, die Konzeption des Ger, welche besondere Bedeutung hat die sonst noch? Denn wir haben ja die Erzeltern, die eigentlich auch Ger im Land sind, und eben das Volk Israel als Ger in Ägypten. Das sind ja nicht einfach nur Zufallsereignisse, sondern das sind Definitionen, die wesentlich zur biblischen Theologie dazugehören, und das vielleicht auch noch mal so ein bisschen in den Blick zu nehmen. Ich denke, dass wir das beim nächsten Mal machen, und dann hätten wir noch zwei Einheiten, um uns dem Thema des Feindes, sei es des innerjüdischen oder des äußerjüdischen, zuzuwenden. Aber ansonsten, wenn noch eben Anregungen da sind, also kann spontan sein oder können Sie auch im Laufe der Woche sich melden, wenn noch Fragen da sind, die gerne erörtert werden sollten, weil es soll ja auch ein bisschen fließend sein, so nach dem Interesse. Und ich habe es noch nicht bis zum Ende vorbereitet, von daher ist es kein Problem, da noch Dinge auch aktuell zu ändern nach Interesse. Ja, dann würde ich sagen, können wir da heute mit schließen und ich wünsche eine gute Woche bis zum nächsten Mal.
Danke, dir auch alles Gute.